Seitenblick, ein Podcast für mehr inklusive Perspektiven.
Inklusion, kurz ins Blickfeld nehmen, dann aber schnell wieder wegschauen. Sonst wird es kompliziert und meistens auch nervig und anstrengend. Man kann es ja gar nicht allen gleichzeitig recht machen. Es ist teuer, es kostet zu viele Ressourcen, Zeit und Energie. Ja, das stimmt, es ist nervig. Es kostet Energie und es ist kompliziert. Aber genau dort wollen wir hinschauen. Weil wem seine Energie kostet es denn wirklich? Für wer ist was kompliziert? Wir wollen den Spiess umdrehen und schauen mal, wer eigentlich wer bei was behindert. Und was eine inklusive Gesellschaft wirklich bedeuten
würde. Wow! Mega schön. Herzlich willkommen zu der 6. Folge Seitenblick und ich wechsle jetzt in dem Moment auf Hochdeutsch, weil das ein bisschen inklusiver ist. Deshalb sprechen wir jetzt für die nächste Stunde ein bisschen Schriftsprache. Ja, schön seid ihr hier. Vielleicht kennt ihr den Podcast bereits und deshalb seid ihr hier. Das wäre sehr schön. Und vielleicht wart ihr vorher am Netzwerk am Anlass, auch wunderbar. Oder ihr seid hier, weil ihr wegen unserer Gästin hier seid. Aber zuerst wollen wir den Podcast vorstellen, dann uns und erst dann unsere Gästin. Damit die Spannung noch ein bisschen aufrecht bleibt. Also Jan, erzählst du mal, wer du bist und warum wir diesen Podcast machen?
Ich bin der Jan und bin verantwortlicher Inklusion im Kleintheater und seit Januar 23 verantwortlich für dieses Thema. Und im Laufe der Saison 23/24 kam so die Idee eines Podcasts, um das Thema Inklusion auch breiter zu streuen. Und dann habe ich gesagt, das mache ich gerne. Aber nicht alleine, weil Inklusion geht nur zusammen. Und deshalb habe ich dann Valeria gefragt, die auch im Kleintheater arbeitet, ob sie sich mit dieser Idee anfreunden und auch begeistern kann. Und wie ihr seht, sie ist begeistert. Ich bin froh, ist sie mein Co-Host. Und sie kann sich jetzt gerade noch selber vorstellen.
Ja, dann danke vielmals. Genau, ich bin Valeria Stocker. Ich bin Theatermacherin und Kulturvermittlerin und hier am Kleintheater bin ich für die Vermittlung zuständig. Und wie Jan schon gesagt hat, ist das Kleintheater der Host von diesem Podcast und gibt Jan und mir monatlich die Möglichkeit, mit ganz interessanten Persönlichkeiten über Inklusion zu sprechen. Und das ist vielleicht auch der Moment, wo wir unsere Gästin herholen. Jeder Podcast hat ein eigenes Thema. Wir nehmen uns immer so unterschiedlichen Themenblöcken an. Heute ist es Inklusion und Politik und begrüßt doch mit uns ganz herzlich unsere Regierungsrätin Michaela Tschur. Sehr schön, dass du da bist. Wir dürfen es du machen, wir sind ganz stolz drauf. Genau. Viele vom Publikum kennen dich wahrscheinlich schon und trotzdem möchte ich dich kurz vorstellen, weil einiges habe ich auch nicht gewusst. Michaela Tschur ist seit 2023 Regierungsrätin von Kanton Luzern. Vorher warst du Gemeindepräsidentin von Wickeln.
Ja.
Genau. Michaela Tschur ist Mutter von 3 Kindern und politiert für die Partei Die Mitte. Frau Tschur hat Jura studiert und doktoriert. Mhm. Auch zu einem sehr interessanten Thema, könnt ihr mal googeln. Sie hat mir gesagt, in einem vorherigen Leben war sie Unternehmensjuristin, jetzt nicht mehr, weil sie jetzt unsere Regierungsrätin ist und für uns sehr interessant. Und deshalb haben wir dich eingeladen, weil du bist die Gesundheits- und Sozialdirektorin. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, merci. Es ist ja ein bisschen ein Experiment, du wusstest nicht so recht, auf was du dich einlässt. Das ist ja auch alles aufgezeichnet. Also das ist ein Podcast, der nachher online geht. Und es ist nicht ganz selbstverständlich, dass eine Politikerin sich dem aussetzt. Also, merci.
Gerne.
Und vielleicht dann direkt die Frage, wie geht es dem Kanton Luzern in Bezug auf Inklusion? Also, wie geht es uns?
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Danke vielmals, Jan, für die Einladung. Ja, dem Kanton Luzern geht es gut, aber selbstkritisch darf ich sagen, es könnte ihm auch besser gehen. Und die Aktionstage, die wir in den letzten Tagen durchgeführt haben an verschiedenen Orten, einige durfte ich auch besuchen, haben mir das auch vor Augen gezeigt. Aber wir kommen vielleicht noch auf die Themen zu sprechen. Aber was ich sagen darf ist, ich glaube, wir haben, und das ist schon auch ein kleiner Erfolg, also wir haben den Paradigmenwechsel in den letzten Jahren, ich rede wirklich über mehrere Jahre, den haben wir, glaube ich, schon geschafft. Wir sind noch nicht am Ziel der Inklusion, aber wenn ich zurückdenke, was in der Vergangenheit die Thematik war im Bereich Gleichstellungs- und Behindertenpolitik, dann ging es immer um Fürsorge und Versorge. Und heute geht es um bei der Inklusion geht es um mittendrin und nicht einfach dabei. Und diesen Wechsel haben wir vollbracht, aber wir sind noch nicht am Ziel. Aber ich glaube, wir reden da gleich noch drüber.
Ich glaube, darauf gehen wir auch noch ein, auf dieses mittendrin und nicht dabei. Jan, wie fühlt es sich für dich an? Sind wir mittendrin dabei? Wo stehen wir? Was ist so dein Gefühl?
Ich mache es schweizweit, weil ich bin mit 10 Aktionen auch schweizweit irgendwie dabei und hatte da einen guten Querschnitt von verschiedenen Kantonen. Und wenn man es jetzt auf Luzern bezieht, würde ich sagen, gutes Mittelfeld, vielleicht in gewissen Themen oberes Drittel, aber schon noch Potenzial.
Okay. Okay, das ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Und vielleicht das für Sie ganz persönlich, was bedeutet für Sie oder für dich Inklusion?
Also ganz einfach heruntergebrochen heißt für mich die Inklusion, wenn sie wirklich erfüllt ist, heißt, ich bin mittendrin als Mensch mit Behinderung oder Beeinträchtigung und ich bin nicht einfach dabei. Mhm. Inklusion heißt für mich, dass ich mich als Mensch mit Beeinträchtigung, Behinderung nicht anpassen muss an Strukturen, sondern dass die Strukturen so sind, dass ich Teil davon bin. Mhm. Dann ist die Inklusion in meinen Augen umgesetzt.
Vielleicht greife ich jetzt trotzdem schon ein bisschen vor, weil wir schon in diesem Thema drin sind, weil wir wollten zu einem späteren Zeitpunkt auf die auf den Aktionsplan in Zürich eingehen, mhm, in der Frage, wie es weitergeht in Luzern. Aber da haben wir dann so, Jan und ich, in der Vorbereitung eine sehr große Klammerbemerkung oder Klammergedankengang aufgemacht, weil wir ein bisschen, ich weiß nicht, wer von euch diesen Aktionsplan kennt, aber wir sind da so über diese Einleitung gestolpert und ich zitiere da sehr gerne den Regierungsrat Mario Fehr. Vielleicht fällt euch etwas auf, wenn ihr diese Einleitung hört, vielleicht auch nicht. Und zwar schreibt er: Wahlfreiheit und Selbstbestimmung sind für Sie, geschätzte Leserin, geschätzter Leser, eine Selbstverständlichkeit. Für Menschen mit Behinderung sind Sie es nicht, noch nicht. Das wollen wir ändern. Und als Jan und ich, Jan hat diesen Aktionsplan natürlich schon gekannt, ich musste mich dafür zu einlesen, haben wir uns so gefragt, okay, die Leser und Leserinnen werden bewusst angesprochen und dann gibt es noch die anderen, für die das nicht die Selbstverständlichkeit ist, die Menschen mit der Behinderung. Und wir haben so gefragt, im Kanton Luzern, wie sieht es da aus? Also wer ist das Wir, der vielleicht so Pläne aufstellt und den ihr als Leserin oder Leser adressiert? Und wer hat so die Entscheidungsmacht? Oder wie geht ihr da in Luzern damit um, wenn du sagst, die Menschen mit Behinderung sind dabei?
Also das ist natürlich das Ziel. Das muss das Ziel sein von Inklusion und das Ziel ist in meinen Augen noch nicht ganz erfüllt. Wer ist wir? Wir ist in den Augen meines Departements und auch der Dienststelle, die zuständig ist, immer die Gesellschaft. Und zwar die Gesellschaft mit der ganzen Vielfalt. Wir machen nicht nur Gesetze oder eine Behindertenpolitik für nur die Behinderten, sondern für die gesamte Gesellschaft. Mhm. So verstehen wir das Wir. Mhm. Und wer entscheidet? da gehen wir immer sehr partizipativ vor. Das ist auch, da darf ich auch meiner Dienststellenleiterin Edith Lange ein Kränzchen winden. Es ist auch ihr immer ein großes Anliegen. Ich teile das, dass man, wenn es um Gesetzesvorlagen in dem Bereich geht, dann geht es immer um Partizipation, wo man verschiedene Menschen in ihrer Vielfalt mit einbindet in den Arbeitsgruppen. So verstehen wir. Und entscheiden, das sind wir natürlich in den politischen Strukturen. Ja, das ist so. Oder der Regierungsrat entscheidet nachher über Vorlagen, die er ins Parlament gibt, wenn es um Gesetze geht. Und das Parlament verabschiedet, die Legislative verabschiedet nachher den Gesetzesentwurf. Also sie sind natürlich Entscheidungsträger der gesetzlichen Umsetzung oder der Verabschiedung von Gesetzen. Aber das Parlament korrigiert vielleicht auch Dinge, die die Regierung vorgeschlagen hat. Mhm.
Danke vielmals. Merci. Und vielleicht da, Jan, du kannst mir vielleicht sagen, wenn wir so den Schluss zurückmachen zum Kleintheater Luzern, wir haben, das habt ihr vielleicht vorher so ein bisschen mitbekommen, wir hatten einen Beirat und jetzt, oder haben immer noch einen Beirat und jetzt ist auch Jan als Inklusionsbeauftragter, aber wir sind immer noch sehr auf dem Weg zu einem inklusiveren Kulturbetrieb und trotzdem ist Jan jetzt auch dabei als Inklusionsbeauftragter ein Teil unseres Teams. Vielleicht kannst du kurz sagen, was, ich weiß nicht, was du alles schon erzählt hast, aber vielleicht kannst du kurz sagen, was deine Aufgaben sind.
Ich mache nochmal die Klammer auf zum Aktionsplan von Zürich und dieser Formulierung. Oder? Es fängt mit einer Wahrnehmung an und mit einer Haltung. Und Zürich ist schon, was die Behindertenpolitik ist, oberes Drittel, aber eben mit solcher einer Haltung kann es eben harzen. Und das muss ich eben, um es wieder ins Kleintheater zu nehmen, diese Haltung habe ich vom Team nicht, dass es immer heißt, du und wir, sondern es ist ein Team. Und ich muss mich auf die Bedürfnisse meines Teams einlassen und mein Team muss sich auf meine Bedürfnisse einlassen. Und dann ist es immer wieder, und in Luzern wird noch gejasst, ein Ausjassen, welches Bedürfnis jetzt wo gewichtet wird. Und manchmal kriegt man es durch und manchmal muss man warten, aber ich habe gutes Sitzfleisch. Also ich kann schon meine Bedürfnisse irgendwann mit langem Geduldsfaden auch hinkriegen, dass wir heute, das habe ich schon vorher erwähnt, 10 oder 11 RollstuhlfahrerInnen hier haben, 5 gehörlose Personen und 8 sehbehinderte Personen. Und das im Kleintheater, nur so fürs Verständnis. Also Haltung und Wille zahlt sich aus.
Meine Frage dazu, gibt es so etwas im Parlament oder im Regierungsrat oder irgendwo in unserer Politik so etwas wie Inklusionsbeauftragte, die ja selber eine Behinderung haben oder betroffen sind oder wie? Genau.
Jein. Mhm. Es gibt im Bereich Sport, haben wir einen, in der Dienststelle Sport und Gesundheit haben wir für den Sport einen Inklusionsbeauftragten. Das ist, glaube ich, einzigartig in der Schweiz für den Sport. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Unser Inklusionsbeauftragter kann übrigens auch Gebärdensprache, ist aber selber nicht höher beeinträchtigt oder höher behindert, aber er kann Gebärdensprache und kann auch so gut kommunizieren. Wir haben aber keinen kantonalen Inklusionsbeauftragten. Deshalb sage ich gerade Jein.
Okay. Ja, ich glaube, vielleicht eben trotzdem, um jetzt wieder zurückzukommen, weil ich bin jetzt vorgesprungen, weil es um dieses eben dabei so stark auch ging. In Ihrem Alltag, also als Regierungsrätin, wo sind deine Schnittstellen, die du mit Inklusion hast? Das ist ja ein riesiges Feld, Gesundheit und Sozialdirektorin, aber wo sind wirklich so die Punkte, wo du auch Entscheidungsmacht hast oder wo du auf Inklusion triffst?
Ja, das sind jetzt in meinem Departement sehr viele Bereiche. Also der Sport ist sicher ein Bereich Und das ist jetzt auch ein Bereich, wo ich sagen kann, da bin ich auch stolz drauf. Wenn ich zum Beispiel an die Luzernregatta denke, die kürzlich auf dem Rotsee stattgefunden hat, wo wir gemeinsam mit der Regatta und dem OK entschieden haben, der Kanton Luzern, wir machen auch die Paralympics am Rotsee zur gleichen Zeit, zum gleichen Zeitpunkt im Rahmen der ganzen Olympiade. Das fand ich unglaublich beeindruckend. Und das war ein bewusster Entscheid, auch wo die Regierung gesagt hat, und auch mein Departement, das ist Inklusion, das wollen wir. Mhm. Das ist vielleicht der Bereich vom Sport. Dann natürlich im Sozialbereich, wo wir mit der Dienststelle Soziales und Gesellschaft über die ganzen Institutionen, die wir haben, sei es SSBL, Stiftung Brandy, Roteck, wo wir immer wieder auch mit den Institutionen Entscheide treffen, wie können wir Inklusion optimieren. Mhm. Das sind so zwei Bereiche, wo auch Entscheidungen gefällt werden, ist natürlich, wie kann man parlamentarische Debatten zugänglich machen und barrierefrei gestalten. Dort haben wir entschieden im Departement, dass gewisse Abstimmungsvorlagen in Gebärdensprache übersetzt werden. Es gibt gewisse Dokumente, die die Dienststelle aufbereitet, barrierefrei. Das sind so die Dinge, die wir entscheiden und wo wir im Alltag auch immer wieder tangiert werden. Und was ich persönlich auch noch in meinem Departement habe, ist das VAS-VIRA, also das Sozialversicherungszentrum. Und in dem Bereich ist zum Beispiel letztens der IV-Award verliehen worden. Und das hat mich sehr beeindruckt. Da ist es uns gelungen, die Unternehmen so zu sensibilisieren, dass sie Menschen mit Beeinträchtigung oder auch mit, wir hatten einen jungen Mann mit der Glasknochenkrankheit, der hat eine Ausbildung in einem Unternehmen bekommen, hat eine Lehre abgeschlossen als Polygraph. Unglaublich spannend und da ist es uns gelungen, Barrieren im Kopf auch von Unternehmen abzubauen. Oder das braucht den Abbau von Barrieren im Kopf und es braucht auch den Input, um zu sensibilisieren, auch aus der Politik, aus dem Departement und zum sagen, helft mit zu integrieren, auch in der Wirtschaft. Und das sind so kleine Beispiele, das sind vielleicht noch nicht die großen Sprünge, aber es sind zumindest die ersten Schritte.
Und ich weiß noch, also aus dem Vorgespräch, dass es auch das Thema war, dass zum Beispiel das Regierungsgebäude, ich glaube, das ist auch wie unser Haus, nicht nur barrierefrei.
Richtig, ja.
Ist das ganze Gebäude nicht barrierefrei? Sind einfach gewisse Räume nicht, oder gibt es Räume, wo man eine Debatte führen kann, die barrierefrei zugänglich ist?
Also, ja, also das vielleicht darf ich da schnell die Klammer aufmachen. Da hatte ich ein ganz spannendes Erlebnis, jetzt auch im Rahmen der ganzen Aktionstage. Ich war an der Delegiertenversammlung oder Mitgliederversammlung von Pro Audito und ich hatte eine Rede vorbereitet und ich war unglaublich stolz zu berichten, dass der Kantonsratssaal barrierefrei ist, sowohl für Rollstuhlfahrende, aber auch für Hörbehinderte mit der Technologie ausgestattet, dass man dort barrierefrei gut zuhören kann. Und ich sitze in diesem Saal und ich stelle fest, dass ein Unternehmen engagiert worden ist, vorbildlich von Pro Audito, was geholfen hat, die technische Unterstützung im Marianischen Saal sicherzustellen für die Menschen mit Hörbeeinträchtigung. Und ich habe in dem Moment gemerkt, hoppla, der Marianische Saal, aber auch der Dulica Saal, zwei wunderschöne Säle, die sind nicht ausgestattet für barrierefreies Hören. Und in dem Moment habe ich dann beschlossen, ich muss meine Rede adaptieren. Das würde sonst der Situation nicht gerecht werden. Das sind so Momente, wo ich dankbar bin um die Aktionstage, weil ich spüre oder weil ich auch sensibilisiert worden bin als Departementsvorsteherin, wo haben wir denn noch Handlungsbedarf?
Wenn solche eine Situation eintritt und du merkst, es ist trotzdem nicht ganz, wie geht es dir damit und was machst du nachher damit?
Also ich habe in dem Moment, muss ich ehrlicherweise sagen, ich war betroffen, das zu spüren, dass das Schwierigkeiten mit sich bringt für die Leute, die dort gesessen sind. Und ich bin im Anschluss an die Veranstaltung in mein Departement zurück und auch auf meine Dienststellenleiterin zu und habe gesagt, du Edith, da müssen wir was machen. Und wir haben danach, ich bin dann auch zum Bildungsdirektor, der zuständig ist auch für den Bereich, habe es auch beim Armin Hartmann platziert und ich bin gespannt, wir werden sicher nach Lösungen suchen. Wir sind, das finde ich toll, es sind Teams um die Regierungsräte drumherum und wir selber auch, wir sind lösungsorientiert und wenn man sensibilisiert ist, dann kann man auch an guten Lösungen erarbeiten. Manchmal braucht es Zeit, das ist das Leid der Politik, es braucht manchmal ein wenig Zeit. Aber ich bin sicher, wir werden dort Lösungen suchen und auch finden. Mhm.
Danke. Und also nur schon als so vor, dass Sie schon anfangen können zu denken, was für Fragen habt ihr im Kopf? Kurze Klammer. Wir werden irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt es auch öffnen und ihr dürft ganz viele Fragen an uns und vor allem auch an Michaela Tschur stellen. Und das sage ich jetzt schon, damit ihr dann schon bereit seid für eure Fragen. Wir haben ja im Kanton Luzern eben dieses Leitbild, was du schon erwähnt hast. Vielleicht, Jan, kannst du zwei, drei Sachen zu diesem Leitbild sagen, damit ich dann Fragen stellen darf.
Da ich ja nicht nur in Luzern lebe, brauche ich vielleicht ein bisschen Support von dir. Es sind 7 Handlungsfelder: Bildung, Arbeit, Mobilität, Freizeit, Gesundheit. Was habe ich noch vergessen? Wir sind jetzt bei 5.
Wohnen.
Wohnen und?
Ich meinte politische Teilhabe.
Politische Teilhabe. Und das ist schon spannend. Eben, Zürich macht einen Aktionsplan und Luzern hat ein Leitbild. Jetzt kann man sich fragen, was hilft der aktiven Inklusion mehr? Ich würde sagen beides, aber unterschiedlich. Mhm. Beim Leitbild geht es mehr um eine Haltung, was man ja auch gesellschaftlich haben muss fürs Thema. Wo ich aber in Zürich schon auch sage, ich als betroffener Mensch mit einer Behinderung bin eher froh, dass es einen Aktionsplan gibt, weil ich dann auch zum Herr Fehr gehen könnte und sagen, in eurem Aktionsplan steht das und das und das und ihr habt eine Frist drin. Deshalb, ich war da eher am Seitenrand als Zuger beim Leitbild, das gibt es 2018 und deshalb die Frage an Michaela, was hat sich vor deiner Zeit als Regierungsrat, hattest du schon gewusst, dass es ein Leitbild gibt?
Ich wusste, dass der Kanton Luzern dieses Leitbild hat, weil ich in der Zeit, bevor ich Gemeindepräsidentin wurde, Sozialvorsteherin war. Und durch das natürlich mit der Sozial- und auch Behindertenpolitik aus kommunaler Sicht viele Berührungspunkte hatte. Aber ich gebe dir recht, Jan, dass ein Aktionsplan natürlich, wenn man ihn liest, das Gefühl auch vermittelt, dass es verbindlicher gegenüber einem Leitbild. Vielleicht kann ich das so erklären, im Kanton Luzern verstehen wir die Behindertenpolitik als Querschnittsfunktion über alle Departemente, über Verkehr, über das Bildungsdepartement, über das Gesundheits- und Sozialdepartement bis in ins Justiz- und Sicherheitsdepartement. Und vor diesem Hintergrund ist dieses Leitbild auch entstanden, dass es wirklich als Querschnittsfunktion zu verstehen ist. Aber ich habe natürlich auch, das war auch ein Thema, was mich, wo ich ins Departement gekommen bin und auch jetzt im Rahmen von den Aktionstagen, haben wir das auch im Departement noch einmal diskutiert, mit der Dienststelle auch, warum haben wir ein Leitbild und warum könnten wir nicht auch den Weg gehen, den Zürich geht. Das ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen, muss aber auch an der Stelle sagen, das ist heute auch schon so ein bisschen in der Vorbemerkung zum Ausdruck gekommen, da geht es dann halt auch, und es fällt mir schwer, das zu sagen, aber es ist so, es geht halt tatsächlich auch um finanzielle Ressourcen. Der Kanton Luzern, respektive der Kanton Zürich, Entschuldigung, ist in der Hinsicht natürlich, glaube ich, sehr, sehr vorbildlich unterwegs und hat andere finanzielle Ressourcen als der Kanton Luzern. und hat diesem Aktionsplan, so wie ich das verstanden habe von Mario Fehr, auch eine Studie im Hintergrund laufen lassen und analysiert, was braucht es im Kanton Zürich, in welchen Bereichen. Da ist richtig viel Geld geflossen oder in die Hand genommen worden für diese Studien auch und für die Umsetzung. Wir versuchen im Kanton Luzern, wir haben diese Mittel nicht in dem Ausmaß. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, bei uns ist es eine Querschnittsfunktion und mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, setzen wir auch um. Das Leitbild ist für uns sehr verbindlich. Das schon. Wir analysieren auch im Hintergrund im Moment, welche Gesetzesanpassung braucht es, um barrierefrei zu sein im Kanton Zürich. Das sind alles Projekte, die weiterlaufen. Also dieses Leitbild heißt nicht, dass es nicht verbindlich ist.
Das merkt man auch eben. Ich hatte ja letzte Woche war ich beim Sport von der Stadt und eben Sport und Luzern geht natürlich auch die Inklusion recht weit. Ich hatte da verschiedene Sportvereine, die sich committen für dieses Thema. Das merkt man schon. Wo kann man die nächsten Schritte des Leitbildes erahnen als Leitstern?
Als Leitstern, ja. Also das sind so die Punkte, die ich schon so ein bisschen aufgegriffen habe. Ich würde nachher noch gerne einen dritten hinzunehmen. Ja. Das erste ist sicher, dass wir selbstkritisch analysieren müssen, wie barrierefrei sind unsere Räumlichkeiten, die der öffentlichen Verwaltung gehören und die breit zugänglich sein müssen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir die Analyse machen werden, welche Gesetzesanpassung brauchen wir über alle Gesetze, die wir haben. Es braucht Zeit. Das wird nach und nach Schritt für Schritt analysiert und nachher die Gesetze auch adaptiert. Und der dritte Punkt, der mich in den letzten Tagen auch viel bewegt hat und wo ich gespannt bin, was jetzt passiert, ist die politische Teilhabe. Es gibt, ich habe verschiedene Gespräche geführt, auch mit Personen, die mir gesagt haben, du, wir brauchen eigentlich auch eine Session, eine Behindertensession. Und das ist etwas, da bin ich jetzt gespannt, was kommt. Das ist etwas, wo ich glaube, das brauchen wir. Wir haben verschiedene Sessionen, wir haben die Jugendsession, wir haben die Migrantinnen- und Migrantensession. Und ich glaube, es wäre auch Zeit für eine Behindertensession. Das wäre ein Thema, wo die politische Teilhabe auch nochmal in den Fokus rutscht.
Spannend. Ist es denn, also wenn ich mir so eine Behindertensession vorstelle, wie wäre die, also ich kenne die Kinder- und Jugendsession auch so von früher, aber wie muss ich mir das vorstellen, wie regelmäßig wäre da, oder was ist da schon irgendetwas angedacht, oder?
Von meiner Seite ist jetzt noch nicht im Detail alles geplant. Ich kann jetzt mal spekulieren und einfach ein Brainstorming machen. Ich glaube, das wäre wichtig, dass das ähnlich verläuft wie die Jugendsession. Also eine Session bis maximal zwei, wo man Themen, die in der Behindertenpolitik im Fokus sind, die vielleicht jetzt noch nicht in der breiten Debatte angesprochen sind, wo man sensibilisieren kann, dass man die debattiert und nachher Vorstöße überweist zuhanden des ordentlichen Parlaments. Das sind so Wege, die ich mir vorstellen könnte, aber das ist jetzt nicht abgesprochen mit den Postulanten oder möglichen Postulanten. Ja.
Und eben ein Handlungsfeld ist ja auch Kultur und Sport. Ja. Sport haben wir ja breit diskutiert. Was ist dein Wunsch im Kulturellen, wenn du jetzt auch an uns vielleicht noch einen Wunsch äußern könntest oder dürftest? Das darfst du natürlich.
Ja, ich hätte da einen Wunsch. Und ja. Ich glaube, also was ich gelernt habe in den letzten Wochen der Aktionstage ist, und das hat mich berührt, ich muss vielleicht schnell eine Vorbemerkung machen, was mir nicht bewusst war, wie schwierig es ist für Menschen mit, je nachdem welche Beeinträchtigung oder Behinderung man hat, an kulturellen Veranstaltungen überhaupt teilzunehmen. Das fängt an mit den Mikrofonen für Menschen mit Hörbeeinträchtigung oder vielleicht sogar mit Tauben. Es geht über die Dolmetscher mit Gebärdensprache. Es geht aber auch um die Zugänglichkeit mit Rollstuhl. Und da habe ich gelernt, dass es schwierig ist, kulturelle Veranstaltungen überhaupt als Mensch mit Beeinträchtigung wahrzunehmen. Und da wäre mein Wunsch, dass ihr als Botschafterinnen und Botschafter uns mehr sensibilisiert. Ich glaube, man darf dort ein bisschen lauter sein, zu sensibilisieren. Ich nehme das mit. Wir diskutieren das sicher auch noch in der Regierung. Gerade für den Kulturbereich, glaube ich, ist es wichtig, dass wenn Theaterveranstaltungen sind, das im Vorfeld im Programm bekannt ist. Ist das für mich zugänglich? Wie komme ich da hin? Wo kann ich sitzen? Ist es für mich als Mensch mit Hörbeeinträchtigung überhaupt möglich, daran teilzunehmen? Und das muss möglich gemacht werden. Mhm. Und das sind so Sachen, wo ich glaube, da wäre mein Wunsch auch an dich, Jan, du bist einer dieser Botschafter, da dürft ihr ruhig ein bisschen lauter auch aufmerksam machen. Ja.
Und vielleicht, Jan hat jetzt noch einen Wunsch gefragt. Ich frage mir, so eben wir als Kleintheater, wir wollen so inklusiver werden, andere Häuser hoffentlich auch oder wollen das auch. Was sind auch die Möglichkeiten von der Politik, weil wir merken oft, wir stoßen an Grenzen, was finanziell, wir sind ein Haus, das sich irgendwie auch selbst finanzieren muss, wir stoßen an Grenzen mit Finanzen, eine Gebärdendolmetscherin ist nicht bei jedem, können wir uns nicht immer leisten. Was sind auch Möglichkeiten, wo die Politik sagen kann, da können wir euch unterstützen oder irgendwie für euch da sein, damit es noch mehr Dinge möglich sind?
Ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einerseits gibt es sicher gewisse Fonds, Lotteriefondsgelder, die wir Departementsvorstehenden auch projektbezogen einsetzen können. Das sind natürlich immer Projekte. Da muss man aufpassen, wenn es um Regelstrukturen geht, dass man das dann anders abdeckt langfristig. Da sehe ich sicher Möglichkeiten. Und dann auch immer eben sensibilisieren, die Politik sensibilisieren, damit man miteinander entweder gesetzliche Rahmenbedingungen findet oder im besten Fall vielleicht auch finanzielle Unterstützung im Rahmen von Regelstrukturen. Aber das bedingt halt immer, dass man auch so ein bisschen die Subsidiarität einhält im Vorfeld. Aber wichtig ist, dass es überhaupt aufs politische Parkett transportiert wird, ja.
Vielleicht ganz kurz Subsidiarität noch, dass das...
Subsidiarität, mit dem meine ich, dass man, oder die Haltung ist immer, der Staat sollte eigentlich immer als letzte Instanz eingreifen. Wichtig ist, dass so wenig Staat wie möglich nötig ist und deshalb immer erst durchlaufen, welche Möglichkeiten bietet der Markt als Umfeld, gibt im Unternehmertum Möglichkeiten, Dinge zu finanzieren. Welche Möglichkeiten haben Theater oder bevor man nachher auf den Staat zukommt und sagt, und jetzt brauchen wir eure finanzielle Unterstützung und man beantragt etwas. Das meine ich so ein bisschen mit.
Ja, vielleicht mache ich jetzt noch ein kleines Pulverfass auf. Ich probiere aber das diplomatisch zu lösen. Ich sensibilisiere mein ganzes Leben. Ja. 34 Jahre. So, und ich weiß auch, dass Sensibilisierung wichtig ist. Ja. Das merke ich auch im Kleintheater, im Team, Publikum und so. Aber ich möchte immer dann auch wissen, für was sensibilisiere ich oder darf ich dann nach dem Sensibilisieren auch mal einfordern? Und das ist, also ich verstehe, was du meinst mit Sensibilisieren, aber eben darum wäre manchmal echt gut, man hätte Fristen, dass man sagt, jetzt wäre ein Sensibilisierungsteil und nachher hocken wir zusammen und aus dem Sensibilisieren machen wir jetzt einen Leitfaden, nicht ein Leitbild, sondern einen Faden, an dem wir alle uns hinhangeln können. Deshalb, ich verstehe, was du meinst mit Sensibilisieren. Ich habe da immer ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, ob es nicht nur eine Floskel ist. Wir müssen noch sensibilisieren. Es hat auch verschiedene Aktivistinnen im Raum. Wir sind auch müde. Mhm. Also, und wenn man dann sieht, dass ein Bundesbetrieb 20 Jahre Zeit hat, denke ich, ihr habt ja ein Leitbild. Also, und das ist aus Sensibilisierung entstanden. Mhm. Wann kommt die Phase der Umsetzung? Also, oder muss man da immer gleitend sensibilisieren, dann geht es wieder einen Schritt? Ja. Oder die Frage, für was sensibilisieren wir? Also für was muss die Manu, sensibilisiert werden noch? Ja. Ist das ein bisschen eine spitze Frage?
Nein, die ist absolut berechtigt und ich nehme die dir auch gar nicht übel. Nein, das ist richtig. Es braucht nicht nur die Sensibilisierung, es braucht dann auch die Umsetzung. Und oder das, was im Leitbild vom Kanton Luzern ist, sind natürlich schon Felder, die wir auch umsetzen und auch entsprechende Gelder dafür einsetzen. Im Rahmen der SEG-Institutionen zum Beispiel. Das erfolgt, oder Inklusion auch in Schulen. Das sind die Felder, die wir haben und die wir natürlich verfolgen. Aber es gibt so Nischen, wo ich jetzt gemerkt habe, die hat man vielleicht nicht ganz auf dem Bildschirm. Mir zum Beispiel jetzt mit den Räumlichkeiten und der Akustikanlage, das war so etwas. Und ich glaube, es gäbe noch mehr solche Dinge, die den Alltag vereinfachen würden, die einem einfach nicht in Sinn kommt in gewissen Momenten. Und dann muss man es aber auch einfordern. Also da bin ich bei dir, ja, und das muss man einfordern. Aber ich würde den Spieß gerne rumdrehen kurz. Was meinst du, was fehlt aus deiner Sicht im Kanton Luzern?
Ui. Ui, ui, ui. Das wurde schon angesprochen, sicher das Geld. Über das könnte man jetzt selber noch einen Podcast machen, wo das geblieben ist. Machen wir nicht. Eben einfach das Gefühl, gehört zu werden. Und das mache ich aber generell. Oder ich stehe hinter den Aktionstagen oder sitze. Aber ich hätte lieber eine komplette Umsetzung der UNO-BRK wieder ein Jubiläum von einer 10-Jahres-Ratifizierung. Also wenn man jetzt das Beispiel nimmt von dem Bundesbetrieb, da ja auch die Haltestellen ihr auch immer konfrontiert sind, dass ihr auch mal der SBB, also ich möchte das in die Inklusionsthemen, die Menschen mit Behinderung, dass nicht nur Menschen mit Behinderung bei der SBB demonstrieren, sondern auch die ganze Gesellschaft, weil Inklusion, wenn man sie abbricht oder Teilhabe, hilft ja allen. Ich weiß, dass Politiker jetzt nicht so gut ist, wenn man mit demonstriert, aber einfach den Willen zu merken und nicht immer hinter der Floskel verstecken. Also ich weiß, dass du dich jetzt nicht versteckst, sonst wärst du nicht hier. Aber hinter der Floskel, ihr müsst noch sensibilisieren, sondern wir müssen uns gemeinsam hinsetzen und eine neue Gesellschaft machen, weil das Kleintheater hat auch nicht viel Geld und wir haben es hingekriegt. Also wenn da der Kanton sagt, ich will das jetzt, mit Nachdruck, ich hatte jetzt 1,5 Jahre, natürlich in den politischen Prozessen geht es vielleicht eine Legislatur, aber das Commitment zu haben und zu sagen, dort will ich hin, Ende der Legislatur, komme was da wolle, kann man sich vielleicht Freunde machen, auch Feinde, aber man hat einen Leitstern, den man Ende der Legislatur erreichen will.
Ja, das sehe ich, ja.
Also, ja, ist jetzt ein bisschen emotional, aber eben, ich sensibilisiere halt wirklich schon. Also meine Eltern und meine Schwester muss ich nicht deshalb auch. Man muss Berührungspunkte schaffen und deshalb ist es auch gut, dass man die Barrieren merkt. Aber jetzt ist eben die Frage, wie geht es jetzt weiter mit den Seelen? Jetzt weiß man das, jetzt hat man sensibilisiert. Mhm. Wie geht es jetzt weiter, oder? X Sachen. Mhm. Also ich möchte keine Bilder mehr sehen, wo rollstuhlfahrende Personen an einer Treppe vorbeifahren und sagen, dieses Gebäude ist immer noch nicht barrierefrei, sondern das ist ja jetzt wie klar. Mhm. So. Mhm.
Ja, ich seh den Punkt. Mehr Verbindlichkeit und vor allem dann aber auch Kommunikation, was ist gemacht worden.
Ja.
Ja. Mhm. Mhm. Finde ich gut.
Vielleicht gerne mit. Ist jetzt auch der Moment, wo wir das erste Mal mal öffnen ins Publikum. Es gab ja schon ein paar Einwürfe. Vielleicht gibt es Fragen aus dem Publikum und ich springe da mit dem Mikrofon rum.
Ich habe eine Frage zum Wording. Was ist der Unterschied zwischen Leitbild und, wie nannte der Kanton Zürich das?
Aktionsplan.
Was ist konkret der Unterschied?
Ich habe es so verstanden, dass das Leitbild geht mehr in die Breite gesellschaftlich und eben Zürich hat wirklich eine Studie in Auftrag gegeben und aus den Resultaten wollen sie jetzt mit Jahresfristen Etappen erreichen. Also es hat eine mehr Verbindlichkeit drin im Aktionsplan. Das Leitbild ist so ein Fixstern am Horizont, wo wir uns hinbewegen. Also kannst du mich gerne korrigieren?
Ja, nein, das ist genau wie du sagst, das ist tatsächlich, das Leitbild ist wie eine Wertehaltung, eine Grundhaltung, wo auch Handlungsfelder abgebildet sind, aber weniger mit Maßnahmen und ohne Preisschild versehen, oder? Der Kanton Zürich hat hinter den Aktionen, die gesetzt sind, steht auch immer ein Betrag, der dann auch eingesetzt wird in dem Jahr, im Budgetjahr oder im Folgejahr, wie man das nachher auch umsetzt. Das ist richtig, das ist prima vista verbindlicher, ja.
Sie haben am Anfang erwähnt, dass ein Paradigmawechsel stattgefunden hat. Woran erkenne ich den?
Im Kanton, ich kann nur für den Kanton Luzern sprechen, nicht für die ganze Schweiz. Was wir im Kanton Luzern den Paradigmenwechsel gemacht haben, war, dass man die ambulanten Angebote erweitert hat. Jetzt gerade auch mit dem Planungsbericht SEEG-Institutionen, wo man gesagt hat, es soll nicht nur die Stärkung der stationären Einrichtungen vorangetrieben werden, sondern auch der ambulante Bereich für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist so, finde ich, ein Meilenstein, wobei man in diesem Planungsbericht schon weiterentwickelt hat. Es gab vorgelagert auch bereits einen Planungsbericht, der das auch schon aufgegriffen hat. Also es ist ein Prozess, der über, ich sage mal, lass mich gern korrigieren, über die letzten 10 Jahre immer wieder erfolgt ist und immer wieder adaptiert wird. Aber das ist ein Punkt, ja, an den ambulanten Angeboten und an den Integrationsinstitutionen, die gefördert werden, auch durch den Kanton Luzern.
Mein Name ist Marianne Degekas und ich bin gehörlos. Und ich habe eher einen Wunsch als eine Frage. Und zwar bin ich Osteopathin unterdessen und habe auf verschiedenen Wegen meinen Titel erreicht. Es war, wie Jan vorher auch gesagt hat, eben kein einfaches Unterfangen. Und ich darf immer Fortbildungen absolvieren, damit ich überhaupt weiter arbeiten kann. Also das heißt, 20 bis 40 Stunden pro Jahr Fortbildung darf ich machen. Und für mich ist es enorm schwierig, eben kann ich überhaupt an eine Fortbildung gehen zu dem Thema, wo ich noch davon profitieren könnte, weil ich nicht weiß, ob ich eine Dolmetscherin habe oder in meinem Fall ein Mitschrift, bekomme ich die Unterlagen im Vorfeld, um mich vorzubereiten. Und ich hätte einen Wunsch, Bildung ist das Wichtigste für alle Menschen, egal ob mit Beeinträchtigung oder was auch immer. Wenn wir nicht die richtige Bildung haben, kommen wir nicht weiter. Ja. Und es wäre wirklich so schön, wenn wir schon bei den Kindern anfangen, die aufklären oder sensibilisieren oder welches Wort wir auch verwenden wollen. Und eben auch die Menschen mit einer Beeinträchtigung, dass sie ohne Wenn und Aber das bekommen, was sie brauchen und nicht wieder zur IV gehen müssen, noch einmal nach 40 Jahren erklären müssen, dass sie gehörlos sind. Ja. Also das sind Beschäftigungstherapien für andere Organisationen, aber dieses Geld hätte man schon längst für Hörgeräte oder für Weiterbildungsunterstützung verwenden können. Und ich fände es so schön, wenn wir aber viel einfacher zu diesen Sachen kommen würden, weil wir haben es nicht freiwillig ausgesucht.
Ja, ich habe in dieser Frage eine Odyssee hinter mir in der kantonalen Verwaltung. Und ich glaube, es gibt einige Dienststellen, die froh sind, dass ich mich da durchboxe. Manchmal ein bisschen rücksichtslos. Aber es gibt auch Dienststellen, wo ich plötzlich merke, ups, die Mitarbeitenden, die ich kontaktiere, die kennen mich schon und die haben eine Barriere aufgebaut. Mhm. Ich bin im Behindertenforum Zentralschweiz. Wir sind alles Betroffene. Mhm. Seit 20 Jahren besteht diese Gruppierung. Und zum Jubiläum hatten wir ein Ziel, dass wir dann, als die Aktionstage propagiert wurden, angemeldet haben. Wir stellen fest, es gibt eine Informationsbarriere über die Überwindung von Barrieren im öffentlichen Verkehr.
Mhm. Ja.
Und ich versuchte, auf alle möglichen und unmöglichen Wege nur die Information zu bekommen, welche Haltekanten, ich spreche nicht die Bahnen an, das ist bekannt, sind im Busverkehr, im öffentlichen Busverkehr, in diesen 20 Jahren, die das Bundesgesetz vorgeschrieben hat, umgebaut worden. Und welche davon können von allen Menschen, also nicht Behinderten im volkstümlichen Sicht, sondern da sind Mütter betroffen mit Kleinkindern, da sind Senioren betroffen. Welche Haltestellen im Kanton Luzern können autonom benutzt werden? Welche können mit Hilfeleistung benutzt werden und welche sind für 20% der Bevölkerung, die eigentlich einen großen Teil der Nutzer des öffentlichen Verkehrs ausmacht, gar nicht nutzbar. Ich habe das am 16. Mai dann im Rahmen von einem Podium, wo Ihr Kollege Fabian Peter dabei war, aufgebracht. Und er hat sofort gesagt, das gibt's ja nicht, dass die Informationen nicht greifbar sind. Und er hat dann entsprechende Maßnahmen geleitet, dass ich die Aussagen kriege. Heute haben wir entschieden, dass unser verschobenes Projekt, weil wir keine Resultate hatten, keine Daten, dass wir das präsentieren konnten, wir machen eine Informationsanlass nächste Woche noch im Rahmen der Aktionstage und zeigen auf, breit, was das für eine Odyssee ist.
Ja.
Was ich gemerkt habe, Sensibilisierung. Wenn ich eher auf der Ebene von Leitern, also nicht Teamleitern, Kontakt gesucht habe, um die Frage zu klären, dann war im Vordergrund, das ist geplant, das ist Struktur, das ist so und so. Aber ich brauchte eigentlich nur von diesen 300 Haltekanten, die schon angepasst wurden, zu wissen, wie sie angepasst wurden und dass sie angepasst wurden, also nicht nur geplant, damit ich das visuell für alle Benutzer darstellen könnte. Ich bin Aktivist und habe keine Grenzen gescheut. Ich hatte mehr als 2 Dutzend Kontakte in der Verwaltung, und zwar vor allem im Departement von Herrn Peter, wo der Auftrag gegangen ist, schaut, dass das Behindertenforum diese Informationen kriegt. Ich habe größtes Verständnis gefunden von Mitarbeitenden auf vielleicht auf Teamleiterstufe oder Einzel, ich sage das nicht die spezielle Einzelmasken, die etwas engagiert sind, aber ich merke, die Struktur in der ganzen Verwaltung ist so, dass diejenigen, die das Problem sehen, in der Verwaltung ermüdet sind und frustriert sind und halt den Job machen, wie sie ihnen vorgegeben ist, und nicht mehr können, einen Weg zu suchen, wie sie auf Umwegen ohne einen strukturierten Informatikablauf oder so zu meinen Informationen kommen. Mhm. Soweit Sensibilisierung in der Verwaltung. Was wir festgestellt haben, einfach nur zu sagen, es wird zu viel für uns beeinträchtigte Menschen gemacht, statt mit uns. Wir werden nicht gefragt. Ich habe festgestellt, das geplante Informationssystem berücksichtigt nicht, dass man da jede Haltestelle für die Barrierefreiheit kontaktieren kann. Und ich anerkenne den Einsatz von Herrn Peter und auch von den Mitarbeitern, aber ich bin nicht enttäuscht, aber ich bin so weit, dass ich jetzt einfach sage, wir informieren, warum wir das nicht schaffen konnten. Mhm. Mhm. Und ich danke allen, auch Ihren Mitarbeiterinnen, die ich kontaktiert habe, für deren Unterstützung. Aber mir kommt es vor, Sie sind ziemlich alleingelassen.
Mhm. Merci. Ich bin da. Können wir das Mikrofon verstocken? Danke.
Ja, ich glaube, du wolltest darauf reagieren, oder?
Eben, bei der Mobilität gibt es noch viel zu tun. Eben, ein ganzer Bundesbetrieb hat 20 Jahre verschlafen. Und ich danke für deine Wortmeldung. Aber eben, da müssen wir als alle in der Gesellschaft den Finger draufheben. Aber wir sind dran, wir werden lauter. Und auch danke deinem Einsatz, würde ich doch so sagen.
Also ich kann mich dem nur anschließen. Danke vielmals für das Votum. Ich kann als natürlich als Gesundheits- und Sozialvorsteherin nicht für das Departement, für Frau Bian-Peter sprechen. Ist aber richtig und wichtig, dass Sie auf Frau Bian-Peter zugegangen sind, und gut, dass er die Informationen liefern konnte. Das sind die Themen, wo wir sicher selbstkritisch sagen können. Bitte? Hat er nicht geliefert? Ah, dann habe ich das falsch. Entschuldigung, da habe ich das falsch verstanden. Ja.
Die Leute können das nicht. Die haben
okay.
Die Information schlichtweg nicht.
Okay, ja.
Sie haben sie dann vielleicht 2025.
Oh, okay. Ja, das ist unglücklich, da gebe ich Ihnen recht. Ja.
Ja. Ja. Gut, vielleicht gibt es noch eine letzte kurze Frage, weil sonst würden wir langsam uns zum Ende bewegen. Aber vielleicht gibt es noch eine. Es gibt sogar noch zwei, dann machen wir noch zwei. Ja,
wir haben ein paar Worte oder viel über die Mobilität gesprochen und viel über die Barrieren im Kopf oder die Hindernisse, wo in der Politik Grenzen geschaffen wurden oder an Grenzen, wo man durch Aktivität an Grenzen gestoßen ist. Und dann finde ich es ein extrem wichtiges Thema, dass man über politische Teilhabe der Menschen mit Behinderung spricht. Und das finde ich dann schon nicht so einfach. Irgendwie stehen wir dann auch in der Pflicht, diese Verantwortung wahrzunehmen und uns zu überlegen, ja, wo hier vielleicht, wo wir auf Barrieren stoßen oder wo es vielleicht einfach auch an uns ist, diese Verantwortung zu übernehmen. Also einfach, ich stelle es in den Raum.
Danke vielmals. Da vorne war noch eine Wortmeldung, also ihr möchtet euch dazu äußern.
Vielen Dank. Wir haben jetzt schon vieles über Sensibilisierung gehört. Ich wollte nur etwas Kurzes dazu sagen. Ich habe zwei Kinder, die sind 6 und 8 Jahre alt. Ich selber bin fast blind. Ich habe in der Schule jetzt von meinen Kindern auch Sensibilisierung gemacht. Und ich merke wirklich, das Problem, ich glaube, da stimmen alle mir zu, ist wirklich auch die Gesellschaft. Mhm. Und der Start ist wirklich mit den Kindern auch. Und das habe ich jetzt auch festgestellt, dass das wirklich bei den Kindern kommt das vielleicht noch an. Mhm. Und ich würde das toll finden, wir haben vorher ein bisschen von dem gehört bezüglich Inklusionsverantwortliche in der Politik. Ich finde, solche Themen, das müsste wirklich angegangen werden. Mhm. Wir brauchen in den Schulen Verantwortliche für Inklusion, für Sensibilisierung. Nicht nur für andere Themen, die auch wichtig sind, aber wirklich auch für uns, für die Behinderten, dass es mehr ein Thema wird. Ich merke, dass wirklich in den Schulen, das wäre geschätzt, aber das Geld, das haben wir vorhin schon ein bisschen gehört, ich mache das oft einfach auf freiwilliger Basis, weil ich das einfach wichtig finde, aber ich finde es total wichtig, dass es einfach hier auch Beauftragte, ich bin nicht im Kanton Luzern zu Hause, vom Kanton zur Verfügung gestellt würde. Dass Betroffene berichten aus ihrem Alltag, das wäre wirklich wichtig. Und Betroffene, die wirklich, wie jetzt zum Beispiel, also ich erzähle es einfach kurz von mir, eine Mutter, die auch Kinder hat und halt da, das ist viel näher dran sein zu können, als wenn das irgendwer erzählt. Es ist wirklich wichtig, dass wir da dran arbeiten. Mhm. An der Sensibilisierung und nicht nur die Sensibilisierung in der Verwaltung und in der Politik, sondern wirklich bei der Gesellschaft, bei den Kindern, bei den Jugendlichen, in den Hochschulen, überall. Einfach, dass wir da... Jan, du hast sicher auch schon einiges gemacht, aber dass wir hier wirklich dranbleiben, das ist wichtig. Mhm. Dankeschön.
Noch eine kurze Klammerbemerkung. Eine Fachstelle Diversität hat der Kanton. Dort ist das Thema Behinderung auch angegliedert, aber natürlich nicht ein Inklusionsbeauftragter. Aber die Fachstelle macht viel mit den Selbstvertreterinnen. Das möchte ich schon noch so erwähnt haben.
Danke vielmals für das Votum, das ist, finde ich, wichtig und das sollten wir unbedingt auch mitnehmen. Ich kann mich erinnern, ich habe in meiner Matura-Zeit an der Kanti, hatte ich eine Mitschülerin in der Klasse, ist eine gute Freundin geworden, die war auch komplett erblindet und sie hat ihre Matura gemacht und es war für mich die beste Mathematik-Nachhilfelehrerin, die ich hatte. Und sie ist heute Physiotherapeutin im Kanton Zug, ist selber verheiratet, hat auch 3 Kinder. Und das ist für mich eigentlich der richtige Weg für Inklusion. Und das ist auch der Weg zur Sensibilisierung, dass wenn man im Klassenverbund jemanden dabei hat, der eine Beeinträchtigung oder eine Behinderung hat, dann funktioniert die Sensibilisierung am besten. Und ich glaube, dass in der Volksschule haben wir das Thema inklusive Sonderbeschulung oder vor allem, das ist das Extrem, aber auch die Möglichkeit, Menschen mit Beeinträchtigung oder Behinderung in Klassenverbünden zu haben, glaube ich, das ist der beste Weg, um die Inklusion dann auch so zu leben. Also mir hat das damals unglaublich, oder der ganzen Klasse, hat das so viel geholfen und auch meiner Freundin auch am Ende vom Tag. Und es war genau am Ende der Schulzeit, war es völlig klar, es war mittendrin und nicht einfach nur dabei. Und ich glaube, das wäre der Weg, wie er funktionieren müsste.
Danke vielmals. Ich gehe jetzt davon aus, dass keine Frage mehr im Raum ist. Und falls noch Fragen sind, wir sind nachher auch noch im Foyer. Vielleicht bist du auch noch ein bisschen hier, falls es noch Fragen oder Austausch Bedarf da ist, weil wir haben schon ein bisschen überzogen und wollen das nicht noch überstrapazieren. Deshalb würden wir, glaube ich, hier auch schließen. Du hast sehr schön den Bogen von dabei am Schluss wieder reingebracht, also eine schöne Kreisdramaturgie gemacht, sehr schön. Und vielleicht, Jan, möchtest du noch kurz sagen, wie es mit uns und dem Podcast gerade weitergeht, beziehungsweise was wir als nächstes vorhaben?
Die Sommerpause steht an. vielleicht gibt es noch die eine Überraschung, aber sonst ist Sommerpause und wir peilen an September wieder über den Podcast-Äther zu gehen.
Genau.
Und ich möchte mich ganz herzlich bei Michaela bedanken, dass du dich hier hingesetzt hast, über Sensibilisierung geredet hast. Ich sage wirklich ein Commitment. Danke dir mal.
Ja, und danke euch allen auch ganz herzlich. Schaut in unser Programm. Wir haben immer wieder Live-Podcast, aber eben auch andere Veranstaltungen, inklusive Veranstaltungen. Danke für die Zeit.